Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist schon vieles laut geworden im Gottesdienst, was zum Predigtthema sehr gut passt, zum Predigtthema gehört. Zum Beispiel aus den Liedern Jesus als der Erlöser, aber auch in den Texten. Ich war ja nicht dabei, wie die Kerstin euch den Wochenspruch vorgestellt hat. Und natürlich auch der Name des Sonntags, Judika. Ich hatte ja letzte Woche angekündigt, noch einmal über dieses Wort zu sprechen, was so berühmt ist, dieses grandiose Bekenntnis Hiobs, das zu den schönsten Bekenntnissen in der ganzen Heiligen Schrift zählt. Und es ist auch wert, dass wir da noch mal ein bisschen tiefer drüber nachdenken. Angesichts dessen, was Hiob an Wissen und Erkenntnissen und Überzeugungen so zerronnen war in seiner Not, in seiner Krankheit, wo alles zerbrochen war, da gab es ja nur noch eine Gewissheit, hatte ich letzte Woche ausgeführt. Eine einzige Gewissheit, die er noch festhalten konnte. Und das ist Hiob 19, die Verse 25 bis 27. Lese ich noch einmal. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ja, liebe Gemeinde, wenn wir das anschauen, die Unterhaltung Hiobs und seiner Freunde, dann sehen wir, wie es da immer hin und her geht. Immer hin und her und keiner will klein beigeben. Hiob nicht, seine Freunde nicht, dann gibt es drei Gesprächsrunden. Irgendwann ist alles gesagt und jedes Argument ist schon einmal gehört worden und da kommen sie an einen toten Punkt. Das kennen wir auch aus manchen Diskussionen, da ist man an einem toten Punkt. Und das ist vor allen Dingen dann markiert ganz deutlich am Ende von Kapitel 31. Ihr werdet, wenn ihr mal so eine Struktur wissen wollt, nicht? Kapitel 3 bis 31, die Reden Hiobs und seiner Freunde. Und da heißt es dann am Ende von Kapitel 31, die Worte Hiobs sind zu Ende. Er hat nichts mehr zu sagen. Er hat nichts mehr zu sagen. Und seine Freunde haben auch nichts mehr zu sagen. Es ist alles sinnlos. Hiob sitzt im Staub und er weiß, dass er selbst, sein Leben auch Staub ist. Und er merkt, dass sein früherer Ruf ihm jetzt nichts nützen kann. Und er merkt, wie alles, was er sagt, in den Wind geredet ist. Und wenn er auch das letzte Wort hatte, ist uns ja oft auch wichtig, nicht, das letzte Wort zu haben, so weiß er doch, das wird alles vom Staub der Vergänglichkeit bedeckt. Denn Hiob hat das letzte Wort, nicht? Er hat von Kapitel 28, 29, 30 bis 31 hat er noch einmal eine lange Rede und dann sagen seine Freunde nichts mehr. Aber an dieser Stelle in Kapitel 19, da weiß Hiob um seinen Erlöser, der wirklich das letzte Wort haben wird. Denn sagt er ja, als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Und das ist dann nicht ein letztes Wort, wie man immer so Widerworte gibt nochmal, ne? Sondern das ist eine letzte Tat. Er wird über dem Staub sich erheben. Über dem Staub der Vergänglichkeit und der scheinbaren Sinnlosigkeit. Und da fragt man sich nun, von wem redet denn Hiob eigentlich hier? Ja, Luther hat das schön übersetzt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da wird die Brücke schon geschlagen zu Jesus hin, nicht? Aber Hiob lebte lange vor Jesus. Er konnte ihn gar nicht kennen. Und deswegen wollen wir den Text genau betrachten, denn da kann man viele Erkenntnisse draus gewinnen. Hiob spricht vom Löser eigentlich wörtlich. Löser, das ist der hebräische Goel und ist in den semitischen Sprachen im israelitischen Volksraum das einzige Beispiel, andere kennen wir da nicht aus der Umwelt. Goel, der Löser, ist eine gewissermaßen Rechtsinstitution in Israel gewesen. Und zwar war der Löser immer der nächste Verwandte. Also in meinem Falle wäre das mein Bruder Daniel, 7 Jahre älter, lebt in Bochum, wäre mein Löser. Und der Löser hat Verpflichtungen, die ich jetzt darstellen will, damit wir ein möglichst umfassendes Bild davon haben, denn das wird uns später dann noch nützlich sein. Was tat der Löser? Der Löser zum Beispiel befreite aus Knechtschaft. Es konnte relativ leicht geschehen, dass jemand, der sich verschuldet hatte, überschuldet hatte und dann zahlungsunfähig war, sein Leib, sein Leben verkaufen musste, in Schuldknechtschaft gerät. Dann war es die Aufgabe des Goel, des Lösers, dafür zu sorgen, dass dieser Mann oder diese Frau oder die ganze Familie freigekauft wurde, damit dieser Bruch im Volk Israel geheilt wurde. Denn es war von Gott vorgesehen, dass jeder Mann und jede Frau in Israel frei sein sollte. Und eng damit verbunden ein anderer Gedanke, nämlich der Löser war zugleich auch ein Treuhänder. Es sollte jeder Stamm und jede Familie durch eigenen Besitz die eigene Versorgung sicherstellen können. Und deswegen war der Löser auch verpflichtet, eventuell verloren gegangenen Grund und Boden für die Familie zurückzukaufen. Oder zum Beispiel, wie wir das aus dem Buch Ruth kennen, eine kinderlose Witwe des Bruders zu heiraten, damit dann der erste Sohn aus dieser Ehe als der Erbe des Verstorbenen zu gelten hatte, damit dessen Name und Gedenken in Israel nicht ausgelöscht wurde. Ne? Also die Wiederherstellung, es geht um Wiederherstellung der Verhältnisse für jeden aus dem Volk Gottes, das war das Ziel. Und er war drittens auch Bluträcher und Anwalt. Bluträcher, das kommt uns jetzt irgendwie ganz gruselig vor. Karl der Große hat das abgeschafft in Europa, Gott sei Dank. Aber in Israel gab es das noch. Der Löser hatte Blutrache zu üben, damit ein Ermordeter gerecht würde und der Mörder bestraft. Und auch in anderen Rechtsfragen musste er dafür sorgen, dass das Recht durchgesetzt wird. Und viertens, man kann sich ja jetzt drei Dinge habe ich aufgezählt, schwerwiegende Dinge, mal fragen, hat denn der Löser auch mal irgendwas davon oder hat er immer nur zu tun? Er war Empfänger des Sühnegeldes, also das war dann mal was Positives für ihn. Wenn nämlich ein Israelit Unrecht getan hatte und zum Beispiel etwas veruntreut hatte, dann musste er das bekennen und ersetzen. Und zwar nach dem Maßstab Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht? Daher kennen wir das. Es geht darum, dass gleichwertig ersetzt wird. Das ist zum Beispiel viel besser als in unserem Rechtssystem. Da sagt vielleicht der Richter, ja, Sie haben hier zwar das Auto zerstört, aber Sie sind ja ein Habenichts und deswegen ist da nichts zu holen. Und dann bleibt der Geschädigte auf seinem Schaden sitzen. So ist das in Deutschland. Da bleiben wir weit, weit hinter dem zurück, Auge um Auge. Also wenn ein Schaden zugefügt ist, muss der auch erstattet werden. Und dann aber ein Fünftel des Wertes musste als Sühnegeld gezahlt werden. Und das bekam dann der Löser. Oder wenn es keinen gab, bekam es die Priester. Und nun haben wir also mit diesen wenigen Anmerkungen die Bedeutung des Wortes Goel erfasst und fragen uns aber, ja, wie passt das denn jetzt hier zu Hiob? Eigentlich passt es gar nicht. Was erzählt der denn da? Ich weiß, dass mein Goel, mein Löser lebt. Das ist ja Unsinn, Hiob. Und zwar aus mehreren Gründen ist das eigentlich Unsinn. Nämlich erstens könnte man fragen, Hiob hat alles verloren, seinen gesamten Besitz, seine Kinder und seine Gesundheit. Wer aus seiner nahen Verwandtschaft sollte bitte da jetzt eintreten? Und auf welche Weise? Gab es da jemanden, einen nahen Verwandten, der ihn hätte heilen können oder ihm seinen ganzen Besitz wiederbringen oder seine Kinder? Ist da Unsinn. Es konnte gar niemand für ihn eintreten. Zum anderen haben wir aber in Kapitel 19, hatte ich letzte Woche gelesen, auch gesehen, es wollte auch gar niemand für Hiob eintreten. Und das wusste Hiob auch, es war ja seine Plage, nicht? Er sagt, es haben sich alle von mir abgewendet. Meine Frau hat sich abgewendet und die Söhne meiner Mutter, merkt er, wie er das schon formuliert, nicht? Sagt nicht meine Brüder, die Söhne meiner Mutter haben sich auch von mir abgewendet. Er ist alleine, er hat keinen, der für ihn Löser sein will, der für ihn eintritt. Ja, was redet er denn da? Jetzt könnte man sagen, nun ja, vielleicht denkt er an Gott selbst, denn es gibt Beispiele im Alten Testament, wo wir sehen, dass Gott selbst als Löser bezeichnet wird, zum Beispiel für sein ganzes Volk, nämlich Herausführung aus Ägypten, nicht? Die Israeliten sind in Knechtschaft in Ägypten und Gott holt sie da raus und dann sind sie die Erlösten. Und Gott selber ist der Löser. Oder im Propheten Jesaja heißt es, bist du Gott, doch unser Vater, unser Löser. Das ist von alters her dein Name. Da kommt das vor, wird auf Gott angewendet. Ja, aber das passt doch hier bei Hiob nicht. Denn erstens könnte man fragen, ja, warum sagt er es denn nicht? Wenn er Gott selber als seinen Löser ansieht, warum sagst du das denn dann nicht? Jesaja hat es doch auch ausgesprochen, er spricht es ja nicht aus. Er sagt, ich weiß, dass mein Löser lebt. Es bleibt irgendwie im Nebel. Und dann ist es ja auch noch etwas anderes. Hiob ist ja in einem Streit nicht nur mit seinen Freunden, sondern er ist ja in einem Streit mit Gott gewissermaßen. Mit Gott selbst hadert er ja und sagt, warum tust du mir das an? Warum hat sich dein Angesicht mir gegenüber so verkehrt? Und kann das alles nicht einordnen und sagt, naja, der Mensch ist ein Sünder von Kindheit an, er nimmt sich da nicht aus, nicht? Und sagt, ja, sollte jetzt Gott wegen der allgemeinen Sündhaftigkeit aller Menschen auf einmal mich auserkoren haben, das an mir zu rächen? Warum? Warum hat er mich dann erst gesegnet? Man versteht er nicht, nicht? Er ist in einer Auseinandersetzung mit Gott selbst und fragt, warum ist er mein Feind geworden, Gott? Das ist seine große Not. Warum ist Gott mein Feind geworden? Ja. Wenn er mit Gott im Streit ist, dann will er Gott als Anwalt nehmen? Passt ja nicht im alttestamentlichen Gedankenzusammenhang. Merkt ihr, was das hier problematisch ist? Und deswegen ist das wertvoll, dass Luther mit seiner Übersetzung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ja schon uns eine Brücke schlägt hin, nämlich zu Jesus Christus. Der Erlöser, den Hiob bekennt, und der, wie er sagt, am Ende sogar über den Tod triumphiert. Weil er sagt, als der Letzte wird er sich sogar über dem Staub erheben. Das ist eine ganz besondere Gestalt. Und das kann man auch alttestamentlich schon zeigen, dass das eine sehr besondere Gestalt ist. Denn schon der Begriff Staub. Hiob sitzt im Staub, nicht? Und er weiß, mein Leben ist Staub. Schon dieser Gedanke bringt uns ja ganz an den Anfang der Bibel, wo Gott den Menschen aus Staub geschaffen hat, nicht etwa Erde, sondern Staub, macht er den Körper und dann bläst er seinen Lebensodem hinein, nicht? Und dann, beim Sündenfall, dann sagt Gott, du musst aus dem Garten Eden, aus meiner Gemeinschaft, muss der Mensch heraustreten, dann wird sterblich und Gott sagt, du wirst wieder Staub werden. Ja, der Bibelleser kann ja da schon mal so eine Linie spannen, nicht? Jetzt sitzt Hiob da im Staub und ist konfrontiert mit seiner Sterblichkeit und mit seiner Hinfälligkeit und sagt aber, als der Letzte wird der Löser sich über diesen ganzen Staub erheben. Er spricht eigentlich von einer viel weitreichenderen Hoffnung von Wiederherstellung. Und als Gott über den Menschen die Sterblichkeit bestimmt und sagte, du wirst Staub werden, da gab er auch eine Verheißung, die den Bibelkurs mitgemacht hatten, wissen das ja, an Eva schon, und sagt, es wird dein Nachkomme der Schlange den Kopf zertreten. Er wird ein Überwinder sein, ein Erlöser. Verborgen, heimlich, still, so angedeutet, so jedenfalls legt ja auch Luther aus und spannt eine Linie von dieser Verheißung, dass es nämlich Erlösung geben wird, von Anfang an schon hat Gott sie gegeben, hin durch über alle Heiligen des Alten Testamentes, über alle Gläubigen hin bis zu Hiob, in dem auch diese Hoffnung lebendig war, dass es nämlich einen Löser gibt bei Gott. Deswegen sind die Worte, die Hiob sagt, sehr tiefgründig. Er sagt, ich werde einen Löser haben, der mein Anwalt ist in diesem Streitfall. Judika ist heute der Sonntag. Richte mich oder schaffe mir Recht, Gott. In diesem Streitfall wird es einen geben, der Recht schafft, der aus dem Elend herauslöst, der für Wiederherstellung sorgt. Das soll ja der Goel tun, nicht? Wiederherstellung. Und das alles über die Grenze des Todes hinaus. Wie anders sollten wir diesen Text nun lesen, als im Blick auf unseren Herrn Jesus Christus, der ja alles das wirklich getan hat und ist. Und diese Überlegungen führen zu dem Ergebnis, dass Luther in seiner Übersetzung das schon alle eingearbeitet hat und spricht vom Erlöser, damit wir gleich an Christus denken. Das war auch beabsichtigt. Denn es ist Jesus, von dem wir sagen, er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Und dann merkt ihr, dass die christlichen Bekenntnisse formuliert worden sind, nicht weil irgendwelche Menschen da sich was ausgedacht haben, sondern weil sie die Bibel nicht nur kannten, sondern die haben das wirklich tief durchdacht. Das biblische Zeugnis ist lebendig gewesen, das haben sie geatmet. Da haben sie gesagt, Jesus ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Und das leiten wir nicht alleine ab von der Erzählung, sondern dem Bericht. Ich will das Bericht nennen. Nicht? Es gibt immer mehr Theologen, die sprechen nur noch von Erzählungen, weil dafür halten sie das auch alles, für Erzählungen. Ich halte das für Berichte. Das ist ein Unterschied. Der Bericht von der jungfräulichen Geburt, in Lukas und in Matthäus kommt das ja nur vor im Neuen Testament, an keiner anderen Stelle wird das so deutlich gesagt. Das ist doch nicht das Einzige und Eigentliche, warum die Kirche gesagt hat, geboren von der Jungfrau Maria, sondern dazu kommt doch der ganze Gesamtgedankenzusammenhang, nämlich dass Jesus Gott ist ganz und dass er auch Mensch ist ganz, weil er nämlich sonst gar nicht unser Löser sein kann. Versteht ihr das? Der Löser war immer der nächste Verwandte. Ist denn Gott unser Verwandter? Nein, ist er nicht. Gott ist nicht unser Verwandter. Aber er ist der Einzige, der unser Unglück wenden kann. Nicht? Wer soll es denn sonst tun? Wir sind alle sterblich. Wer soll dafür uns eintreten? Wer sollte uns denn vor dem lebendigen Gott vertreten, vor dem heiligen Gott? Das kann nur Gott selbst. Aber Gott ist in diesem Rechtsstreit eben halt auch unser Richter. Also ist er Richter und Anwalt zugleich. Ja, in Jesus ist er das tatsächlich. Weil er Fleisch und Blut angenommen hat, ist er unser Verwandter geworden. Und alle schönen Bezeichnungen für Jesus im Neuen Testament und die Bezeichnungen für die Tat am Kreuz auf Golgatha ergeben auf diesem Hintergrund dann wirklich Sinn. Wenn zum Beispiel Petrus davon spricht, dass Jesus ein Lösegeld gezahlt hat, im Petrusbrief, nicht? Da steckt der Gedanke des Goel, des Lösers dahinter. Und er hat nicht mit Gold und Silber bezahlt, sondern er hat dich freigekauft von der Knechtschaft der Sünde und des Todes. So lebst du nämlich in dieser Welt sinnlos. Du lebst in dieser Welt sinnlos. Ohne diese Botschaft der Erlösung lebst du sinnlos. Kann sein 30 Jahre und du stirbst, kann sein 80 Jahre und du stirbst, kann sein 90 Jahre und du stirbst. Und immer steht am Ende dasselbe Ergebnis. Sinnlos. Und das war nicht Silber oder Gold, wo Jesus dich aus dieser Sinnlosigkeit herausgekauft hat, sondern sein Blut. Und er tritt ein für dich als dein Anwalt. Er ist dein Verwandter, dein Bruder geworden. Und sorgt mit seinem Opfer dafür, dass Recht geschieht. Er war bluträcher auch. Wo Schuld geschehen ist, muss Wiedergutmachung geleistet werden. Der Apostel Paulus sagt, der Sünde, Lohn ist der Tod. Und Gott sagt nicht einfach, ach, ich habe die Menschen gern, schwamm drüber. Sondern der heilige Gott sagt, ich habe die Menschen lieb von Herzen, Blut drüber. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Und Jesus hat diesen Tod stellvertretend gelitten. Er ist eingetreten. Wie der Löser im Alten Testament mit seinem Besitz vielleicht eintritt und jemanden herauskauft aus Knechtschaft, tritt Jesus ein mit seinem Leib und Leben, um dich herauszulösen. Und er hat uns deswegen befreit aus dieser Knechtschaft und hat alles wiedergebracht. Wiederherstellung der Besitzverhältnisse, Wiederherstellung der alten Verhältnisse in Israel. Er hat dich erzählt. Die Familie sollte ihren Besitz zurückbekommen. Was bringt Jesus alles wieder? Er bringt alles wieder, was durch die Sünde verloren ist. Gerechtigkeit, Gott, Seligkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, alles durch die Sünde verloren, bringt Christus alles wieder. Er stellt dich wieder her zu dem Ebenbild Gottes, er stellt dein Lebensglück wieder her. Nicht als eine Verheißung, auf die wir trotzen können, zu sagen, das muss ich alles hier und jetzt erleben, in diesen irdischen Tagen, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht, ob Christen in diesem irdischen Leben besser dran sind. Es gibt viele Christen, die sind schlechter dran in diesem irdischen Leben, weil sie Christen sind. Aber dass Gott Wiederherstellung geben wird, das wird uns ganz deutlich gesagt. Alles wird uns geschenkt und wiedergebracht durch ihn, den den Erlöser. Wie befreiend und wie schön ist das und herrlich, wenn man um seinen Erlöser weiß. Jesus, Gott von Ewigkeit, im Fleisch erschienen. Durch die Taufe und durch den Glauben werden wir seine Geschwister. Wenn du ihn kennst und ihm angehörst, wird er für dich eintreten. Kannst du sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir können das viel mehr sagen, viel deutlicher, viel besser als Hiob. Und deswegen ist das so armselig, dass in der Kirche so viele Menschen sind, die diese Gewissheit Hiobs nicht haben. Hiob hatte Jesus nicht gekannt, er hatte nur eine Ahnung, eine Verheißung. Wir schauen zurück auf das Opfer Jesu. Wir haben das alles geschrieben von einer Wolke von Zeugen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch auch. Und wir haben Predigten über Predigten und das Neue Testament, was uns darlegt, was das eigentlich heißt, was Jesus da getan hat. Warum er der Löser ist, können wir alles sagen. Ich habe in der Predigt jetzt weniges gesagt. Wir sind so 100.000-mal besser dran als Hiob. Und die meisten Kirchenmitglieder geben sich damit zufrieden, geben sich zufrieden mit einem jämmerlichen Gedanken, zu sagen, ja, ich glaube, dass es Gott gibt und wahrscheinlich wird, hoffentlich wird er mir gnädig sein. Das ist doch Kacke. So kann man nicht leben, so kann man auch nicht sterben. Sondern Hiob sagt, ich weiß es, dass es den Erlöser gibt, das er lebt. Und das musst du wissen. Denn sonst hast du am Ende nichts. Hiob hatte nichts am Ende. Alles ist ihm zerronnen. Sein Wissen, seine Theologie zerronnen. Sein Ruf konnte ihm alles nichts mehr helfen. Alles war ihm weg. Staub, nichts. Das hat er festgehalten. Und das wird am Ende auch das Einzige sein, was uns noch hält. Deswegen hat der Apostel Paulus auch gesagt, wo er hinkam, ich will ja gar nichts anderes wissen als Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Weil das ist die Quintessenz. Und das Einzige, was unser Leben trägt, alles andere ist nichts. Das ist das Zentrum der ganzen Botschaft. Und wenn in den Gemeinden und Kirchen heute das nicht mehr verkündigt wird und das nicht mehr das Zentrum ist, sondern so viele andere Dinge, so viele Weisheiten, so viele gesellschaftliche Themen werden ausgebreitet, wo wir alle so jämmerlich falsch liegen können. Was wird hier plakatiert in Deutschland? Letztes Jahr und vorletztes Jahr wurde plakatiert, Impfen ist Nächstenliebe. Was für eine Anmaßung, wir wissen das gar nicht. Eine Sicht wird genommen und dann wird das christliche Etikett dafür reklamiert. Und das heißt im Gegenzug dann aller anderen, die es anders sehen, die haben keine Nächstenliebe. Und dann geht alles auseinander darüber. Wir wissen die viele Dinge überhaupt nicht. Aber das passiert eben, wenn man in der Kirche über alle möglichen gesellschaftlichen Fragen mehr redet als über den Erlöser, der am Ende das Einzige ist, was wir noch haben, wenn wir nämlich dann an den Punkt gekommen sind, wo Hiob war, wir sehen, unser Leben zerrinnt uns zu nichts und es wird nur noch Staub sein. Wer erhebt sich denn dann über diesem Staub? Wir selber nicht. Oder Bischöfe. Das zu wissen, was Hiob hier sagte, ich sagte es letzte Woche schon, war nicht viel. Das ist wenig angesichts der ganzen Reden, die die Freunde auch halten, was sie alles meinen von Gott zu wissen und wie sie das Leben durchschaut haben. Diese Sätze sind wirklich wenig, aber in Wirklichkeit sind sie alles, ist ein ganzes Universum drin. Denn am Ende zählt nur noch das, dass du weißt, Jesus lebt, mein Erlöser lebt und ich werde auch leben. Wie er gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das können wir festhalten, das müssen wir festhalten, als das einzige fröhliche Bekenntnis unseres Glaubens, das uns trägt im Leben und im Sterben. Solchen Glauben schenke und befestige uns Gott durch Jesus Christus, den Auferstandenen, unseren Erlöser. Amen.